Herzlich willkommen zu Datenliebe, dem Datenmanagement-Podcast des Verbund Forschungsdatenbildung. In der achten Folge beschäftigen wir uns mit den Möglichkeiten, die offene Daten uns als WissenschaftlerInnen bieten und haben dafür Holger Döring zum Gespräch eingeladen. Holger ist Leiter der Abteilung Data Services for the Social Sciences bei GESIS und hat selbst schon an einigen Projekten und Veröffentlichungen mitgewirkt, in denen er mit offenen Daten gearbeitet hat. Außerdem kann er einiges dazu sagen, wie sich die Workflows in Dateninfrastrukturen wie GESIS schon verändert haben oder in Zukunft noch verändern werden und warum Tools wie Python oder R auch in den Sozialwissenschaften zunehmend an Popularität gewinnen. Mein Name ist Markus Eisentraut und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann hallo und herzlich willkommen, lieber Holger. Schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo Markus, freue mich hier zu sein.
Ja, wir wollen ja heute ein bisschen über offene Daten sprechen. Die Folge heißt ja auch Quo Vadis Open Data. Und dementsprechend wäre meine erste Frage an dich: Was würdest du denn alles unter offenen Daten verstehen oder was verbindest du damit, damit wir mal ein bisschen den Zuhörerinnen und Zuhörern vermitteln, worüber wir heute reden möchten?
Ja, der Bereich der offenen Daten, in dem ich mich bewege, sind offene Daten in den Sozialwissenschaften. Und in den Sozialwissenschaften haben wir am einen Ende ja Daten, die sehr sensibel sind. In der früheren Folge des Podcasts habt ihr euch auch schon über das Secure Data Center, was zum Beispiel bei GESIS gibt oder auch bei anderen Forschungsdateninfrastrukturen, unterhalten, also wo Daten sind, die halt besonders schützenswert sind und wo der Zugang sehr stark geregelt, reglementiert ist. Ich bin stärker an dem anderen Ende, also Daten, die frei verfügbar sind, wo manchmal ein paar Urheberrechtsfragen vielleicht relevant sind, aber auch das nicht sehr starker Aspekt ist. Und wo wir als Sozialwissenschaftler Daten sammeln, Daten strukturieren. In meinem Fall, ich stelle es später nochmal vor, waren es oft Wahldaten. Ich bin Politikwissenschaftler vom Hintergrund auch. Das ist die Teildisziplin der Sozialwissenschaften, in der ich mich stark bewegt habe. Und da gab es einfach echt spannende, tolle Entwicklungen in den letzten 10, 15 Jahren. Und ich habe so zwei Projekte, große Projekte gemacht über eine lange Zeit, zu denen ich was sagen werde, die mir am Herzen liegen. Aber ich würde da sagen, in dem offenen Daten, die es in Teilen auch in Wikipedia gibt, die es bei den statistischen Landes- oder Bundesämtern gibt, die es bei der OECD gibt, beim Weltbankdaten. Manchmal sind die mit einer Lizenz ausgewiesen. Manchmal ist aber auch von vornherein klar, dass die keine besondere Schützenswertheit haben.
Ja, wir sehen jetzt also schon, also wir reden heute über ein bisschen andere Daten als in unseren anderen Folgen vielleicht, wo es viel darum ging, wenn es sehr sensible Daten waren. Heute liegt der Schwerpunkt eher bei Daten, die eben, ja, wie du schon sagst, etwas breiter und leichter zugänglich sind, die dann auch dementsprechend vom Datenschutz aus gesehen nicht so problematisch sind, beziehungsweise gar nicht problematisch und auch von der Lizenzierung. Meine Anschlussfrage wäre jetzt, was siehst du denn als großen Vorteil von offenen Daten? Also wo liegen da die Vorteile? Was ist das Tolle an den offenen Daten?
Ich finde offene Daten schon spannend. Also ich würde jetzt sagen, die offenen Daten, wie ich damit arbeite, ist ja noch nicht mal das, was vielleicht auch im Breiteren als Open Data bezeichnet wird, wo sich wirklich auch gesellschaftliche Akteure dafür einsetzen, dass ganz, ganz viele Daten sehr, sehr frei zugänglich sind, auch mit freien Lizenzen belegt sind. Das Schöne, finde ich, einfach ist sowas wie Frag den Staat, was es ja auch gibt. Also das ist einfach inzwischen halt über das Internet und die neuen technischen Entwicklungen also einfach eine Zugänglichkeit von offenen Daten gibt, die irgendwie also Wahnsinn ist. Früher musste man irgendwo hinfahren und das irgendwie hart manuell sich sortieren. Und jetzt haben wir auf der einen Seite halt eine viel, viel einfachere Zugänglichkeit, aber auch viele digitale Werkzeuge oder Möglichkeiten, die zu analysieren, aufzubereiten, zu strukturieren, wieder zusammenzufügen und dadurch Mehrwert zu generieren, den ich sehr, sehr faszinierend finde.
Ja, man merkt schon, du bist begeistert vom Thema. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, mit offenen Daten zu arbeiten? Beziehungsweise vielleicht erzählst du uns ja auch mal, was du schon mit offenen Daten gemacht hast.
Ja, auch bei mir geht es ein bisschen einher mit einem auf der einen Seite im sozialwissenschaftlichen Interesse, auf der anderen Seite schon so aus verschiedenen biografischen Stationen heraus einer technischen Affinität und so ein paar einfachen Programmierkenntnissen, die ich immer hatte. Und in der Hinsicht kam ich zu den offenen Daten dadurch, dass diese Zugänglichkeit einfacher war. Also der Bereich, ich sagte es ja, ich komme aus der Politikwissenschaft, da hatten wir so klassische Excel-Tabellen, viele Handbücher und Daten, die dann aber doch oftmals sehr verstreut vorlagen, wo wir sehr, sehr viel Zeit investiert haben, die dann in neuen Excel-Tabellen zu strukturieren und zu versuchen zu kombinieren. Und ich habe zunächst das erste Projekt, mit dem ich das sich entwickelt habe, an dem ich auch weiter noch arbeite, jetzt seit fast 15 Jahren. Es nennt sich PARGAV, das ist die Parliament Government and Composition Database. Da habe ich sehr systematisch mit Kollegen, mit Philipp Manu, Daten zu Wahlergebnissen, zu Regierungen und zu Parteien gesammelt und auf der einen Seite sozialwissenschaftlich klassifiziert, also da ist viel konzeptionelle Arbeit drin. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Datenbank, die in ihrer Art der Strukturierung und Kombination von Daten, wie wir finden, einen Mehrwert generiert, die zu unserer Freude auch breit in den Sozialwissenschaften, in der Politikwissenschaft wahrgenommen wurde und inzwischen sehr viel verwendet wird. Das war mein Einstieg und da haben mir halt dann so Sachen wie Python und R auch geholfen. Kommen wir vielleicht im Podcast auch nochmal detaillierter zu, die ich halt genutzt habe, um diese Daten aufzubereiten, um zum Beispiel für dieses PARGAV eine Webseite zu erstellen, die auch über 10 Jahre lief. Jetzt letztens mussten wir sie mal vom Netz nehmen, weil die Programmierung ein bisschen älter war. Da gucken wir mal noch, dass wir in Zukunft vielleicht eine neue Version wieder hinkriegen. Aber da kamen diese neuen Tools rein, dass es nicht nur ein Datensatz war, sondern auch noch eine Webseite, womit halt die Zugänglichkeit einfacher hergestellt werden konnte.
Kannst du uns vielleicht auch noch was zu den Party Positions von Wikipedia sagen? Das hatte ich nämlich gesehen. Das ist ein sehr spannendes Projekt, finde ich. Ja, magst du dazu noch ein paar Sätze sagen?
Mache ich gerne. Dann ich schiebe aber noch eine Zwischenphase ein. Das zweite Projekt, ich hatte ja zwei Projekte erwähnt, die ich so aufgebaut habe, über die ich jetzt wirklich, an denen ich jetzt wirklich seit Jahren arbeite. So. Ja, beide sind inzwischen schon. Ja, das eine ist über 10 Jahre, das andere nähert sich den 10 Jahren. Das zweite ist Partyfacts, was auch so eine, letztendlich so ein unbefriedigender Bereich war, dass wir in der Politikwissenschaft arbeiten wir ganz viel mit Parteipositionsdaten oder Parteiinformationen und jeder hatte so einzelne Listen, wie er verschiedene Datensätze miteinander verknüpft und in dem Partyfacts-Projekt, da gibt es eine Webseite zu, die auch noch läuft, können die Hörenden mal raufgeben, partyfacts.org, wo wir aus Datensätzen mit R-Skripten halt die Parteiinformationen herausnehmen und dann auf der Webseite, die wir programmiert haben, die miteinander verknüpfen oder Nutzende, die miteinander verknüpfen können. Also das ist das Datenprojekt. Und deine Frage referiert zu einer wissenschaftlichen Anwendung, die ich mit einem Kollegen, mit Michael Herrmann aus Konstanz erstellt habe. Das ist ein Methodenspezialist, wo wir aus Wikipedia-Informationen rausnehmen. Und dann aus Wikipedia-Informationen, bei Wikipedia gibt es rechts so eine Infoboxen, da steht dann immer drin, zu welcher Parteifamilie eine Partei gehört, ob die populistisch ist oder nicht populistisch ist. Und da gucken wir in der Anwendung dann, ob sich aus diesen Klassifikationen die Autoren von Wikipedia vornehmen, ob sich daraus Parteipositionen ableiten lassen. Ein Politikwissenschaftler möchte immer wissen, wo eine Partei links-rechts steht und ob das informativ ist oder nicht. Und wir können da einfach durch Wikipedia haben wir sehr, sehr umfangreiche Informationen, also können Links-Rechts-Positionen für Parteien bestimmen, die es vorher nicht gab. Auf der anderen Seite hilft uns diese Infrastruktur Partyfacts, die ich erwähnt habe, dass wir Validierung machen können, dass wir einen Zugang zu denen haben, dass wir wissen, was die Population ist. Das ist schwieriger nur aus Wikipedia heraus zu erfassen. Also wir können dann klassische Parteipositionsmaße, Links-Rechts-Maße aus der Politikwissenschaft nutzen, um diesen neuen, dieses neue Messinstrument oder dieses neue Verfahren, was der Michael entwickelt hat, zu testen und in dem Papier, was wir verlinken sollten hier, was in Political Analysis erschienen ist, stellen wir halt dieses Verfahren vor und zeigen halt, dass sich aus diesen Wikipedia-Daten Links-Rechts-Positionen ableiten lassen und dass es valide Maße, valide Links-Rechts-Maße sind, was im Vergleich mit etablierten Maßen zum Beispiel aus Expertenbefragungen zeigen. Hm.
Ja, den Link zu allem, was du genannt hast, werden wir natürlich in die Folgenbeschreibung packen und ich fand gerade bei der Veröffentlichung, über die wir gerade gesprochen haben, dass das Spannende war ja, dass eben die einfach zugänglichen offenen Daten, die man über Wikipedia bekommt, eine eine Einordnung eben der Parteien zulassen, die auch mit etablierten Werkzeugen validiert werden konnte. Also das zeigt ja schon, wie mächtig und hilfreich so offen verfügbare Daten auch sein können. Ja, also es klingt ja so, als könnte man schon echt viel mit so frei verfügbaren Daten, also in dem Fall von Wikipedia, machen. Wie habt ihr das denn gemacht oder wie einfach ist es denn mit diesen Daten so zu arbeiten? Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erklären?
Ja, also das ist ja schon ein längeres, hängt schon Arbeit dran und eine Sache, die dann faszinierend sind, wie zugänglich es ist. Ja, also wir nehmen da diese Klassifikation, die man in der Wikipedia-Infobox sieht, und das kann man natürlich klassisch als Web-Scrapping machen. Gab es ja auch, wurde erwähnt in dem Podcast davor zu digitalen Verhaltensdaten. Web-Scrapping ist so eine Sache, die ich mal sehr frustrierend fand, weil sich Seiten ändern, gibt es viele Ausnahmen und. Im Guten hat man API. Das gibt es in Wikidata, da ist nicht so viel Informationen drin. Hier gab es dann in Python eine gute Bibliothek, die auf diese Infobox-Daten zugreifen lässt. Aber am Ende ist man schon drin, also man musste Python können, um die Daten sich von Wikipedia runterladen zu können, oder ist noch nicht mal runterladen, um aus der Webseite die halt auslesen zu können, dann muss man so strukturieren. Dann ist die Datenaufbereitung, die erfolgt in R, sind auch wieder umfangreichere Programmierung mit einem Programmpaket, was das Tidyverse heißt. Und dann hat der Michael noch diesen Schätzer entwickelt. Erst in Jax und dann in Stan. Also der Anspruch an so Data Science Skills oder Programmierfähigkeiten ist dann doch schon hoch. Ich finde faszinierend, dass es zugänglicher wird über die Zeit. Aber wir haben auch schon länger gesessen, bis wir diesen Datensatz, den wir in der Studie auch verwenden, zusammengestellt hatten und kombinieren konnten.
Ja, also ein bisschen Arbeit steckt da dann eben schon drin. Bevor wir weitergehen, jetzt hast du ein paar Beispiele von dir genannt. Sind dir denn auch so Kollektionen von offenen Daten oder ja Dinge, die in dieser Art mit offenen Daten gemacht wurden, in der Richtung der Bildungsforschung oder bildungsforschungsverwandt bekannt?
Ja, also auch in dem, um da nochmal der Politikwissenschaftler zu bleiben, im Bereich der Politikwissenschaft ist Bildungsforschung oftmals auch sogenannte Politikfeldforschung oder Policy-Analyse, wo Kollegen halt darauf gucken, zum Beispiel, was Bildungsausgaben sind in verschiedenen Ländern. Das ist erstmal auch als offener Datensatz, habe ich als Beispiel den Comparative Political Dataset. Das ist auch ein Datensatz, der über, glaube ich, 10, 20 Jahre gesammelt wurde, wo halt Informationen zum politischen System sind, zu Ausgaben und. Das sind so klassische offene Daten aus der Politikwissenschaft, die ich jetzt so selber aus meiner, aus direkten Bezügen von Kollegen kenne. Zum Beispiel der Marius Busemeyer oder der Julian Garitzmann sind in Deutschland Politikwissenschaftler, die da sehr viele Arbeiten gemacht haben, sehr, sehr profiliert sind und eine Form von da offenen Daten verwenden. In anderen Studien haben sie auch selber Umfragen durchgeführt, aber wie gesagt, sie haben halt auch viel mit, was wir hier als offene Daten verwendet. Sonst beobachte ich das so im Weiteren als Sozialwissenschaftler auch mal, was man so sieht, was Kollegen machen. Da war mir aufgefallen, ist in der Vorbereitung von dem Podcast, was ich nett und faszinierend fand, war so eine Schulenkarte, wo Kollegen am Wissenschaftszentrum in Berlin, am WZB, Informationen gesammelt haben zu Schulen in Ostdeutschland, wie die sich von 1992 bis 2015 verändern. Also welche geschlossen werden, wie viele es gibt und einfach eine tolle Visualisierung dazu auch nochmal gemacht haben. Ich finde es auch so ein schönes Beispiel für den Trend in offenen Daten. Man hat auf der einen Seite die Daten, es sind aber auch oft ein paar Programmierungen, ein paar Skripte und zunehmend auch tolle Visualisierungen, wo auch wieder die Werkzeuge, mit denen man das machen kann, einfacher sind und dadurch das breiter genutzt wird.
Ja, das sind doch tolle Beispiele, wenn wir jetzt uns auch diese Schulkarte anschauen, vielleicht wenn Forschende in Projekten überlegen, wo sie ihre nächsten Erhebungen machen, dann haben sie da ja mit der Visualisierung schon mal einen ersten Anhaltspunkt vielleicht. Ja, du hast ja eben gesagt, du würdest gerne auch nochmal mehr über die Anwendung oder die Entwicklung von R und Python sagen. Das wäre jetzt die Gelegenheit, denn ich würde jetzt gerne dazu kommen, wie sich aus deiner Sicht die Arbeit mit offenen Daten eigentlich gewandelt hat. Was ist da heute gibt oder welche Entwicklungen es da heute gibt, die es vielleicht vor 10 Jahren so noch nicht gab.
Ja, können wir ja auch bei dieser, wenn die Zuhörer, falls sie vielleicht auch draufgehen und drauf gucken, wenn sie die, die Karte mit den Schulen in Ostdeutschland vor Augen haben, ja, die ist irgendwie wirklich so sehr schön. Und wenn man einfach, ich glaube, also vor 10 Jahren hätte man da wirklich irgendwie einen Partner gebraucht aus der Geografie oder einem Programmierenden, der eben eine so tolle Karte macht. Inzwischen geht sowas halt in R mit einem Programmpaket, das nennt sich Shiny, wo man relativ einfach, aber man muss schon auch ein bisschen lernen. Ich habe viel unterrichtet. Ja, so einfach ist es auch immer nicht, aber wenn man anfängt, wenn man es lernt, kann man halt wirklich sehr, sehr schöne Visualisierungen inzwischen machen, die einfach einen Aufwand noch vor 5 oder vor 10 Jahren bedarften, den wir als Sozialwissenschaftler so nicht machen konnten. Weil wir wollen ja auch inhaltlich arbeiten. Wir sind ja nicht nur Visualisierende. Und das finde ich faszinierend. Also sowohl in den beiden prominenten Skriptsprachen und in den beiden prominenten Sprachen in den Sozialwissenschaften R und Python. R vielleicht ein bisschen in den Sozialwissenschaften prominenter als Python. Das habe ich so über die letzten 10, 15 Jahre begleitet. Und wenn ich denke, da am Anfang war das dann schon so, es war halt doch richtiges Programmieren, ob das für einen Sozialwissenschaftler damals so relevant war oder nicht. Kann man interessiert nochmal zurückgucken. Aber heute, wie ich auch sehe, auch im Unterrichten, wie jüngere Studierende, wie relativ einfach zugänglich die sind, möchte es auch nicht betonen, dass es super einfach ist und wie halt durch so Pakete, Visualisierung, Webdarstellung kombinieren viel, viel einfacher geworden ist. Das finde ich sehr faszinierend.
Also würdest du auch sagen, dass diese Data Science Aspekte oder wie man sie am besten nennen soll oder Computational Social Science Aspekte, dass die jetzt doch deutlich mehr in den Sozialwissenschaften insgesamt angekommen sind?
Ich glaube, wir sind gerade in der Phase, wo sie ankommen. Ja, also das ist was. Ich habe auch immer dieses, wie gesagt, dadurch, dass ich eine höhere Affinität habe, habe ich also fast über 15 Jahre mal so einen Python-Kurs unterrichtet. Und für mich habe ich es richtig gesehen. Ich habe den für Doktoranden unterrichtet, dann auf dem Master-Level und jetzt inzwischen irgendwie auch für Bachelor-Studierende. Und das Interesse ist immer breiter geworden. Also ist stärker dann auch in R rübergegangen. Also am Ende waren es dann, ich habe sowohl R als auch Python-Kurse angeboten. Und ich finde, glaube jetzt so die Generation, also die jetzt mit den Promotionen aus den Graduiertenschulen kommen, aber auch schon wie frühzeitig damit angefangen würden, was man auch in meiner Hausarbeit als Visualisierung kriegt, was man da sieht, was da gemacht wird in den Sozialwissenschaften, das ist schon faszinierend. Ja, das ist jetzt angekommen.
Ja, spannend. Das ist ja eigentlich auch was wir uns im Bereich des Forschungsdatenmanagements wünschen, dass da nicht nur Doktorandinnen und Doktoranden das immer mehr für sich etablieren, sondern dass da auch schon die Bachelorstudierenden dabei sind. Aber solche Entwicklungen sehen wir ja da auch ein bisschen zumindest. Und wo wir gerade dabei sind, dass diese Dinge jetzt in den Sozialwissenschaften eben immer mehr mit drin sind. Wir sind ja ein Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften bei GESIS. Und was würdest du denn sagen, wie betrifft uns das denn jetzt bei der Weiterentwicklung unserer Infrastruktur? Also was machen wir bei GESIS, woran arbeiten wir da diesbezüglich, was kannst du da nochmal für die Hörerinnen und Hörer herausstellen vielleicht?
Ja, ich finde schon, dass GESIS da sehr, sehr gut aufgestellt ist und finde es auch wirklich spannend, arbeite da auch wirklich gerne bei GESIS. Da haben wir zwei. Also wir haben eine Abteilung Computational Social Science. Wenn wir mal so historisch drauf gucken, müsste auch nochmal nachgucken, wann die ganz genau gegründet wurde. Aber die haben wir so seit circa 10 Jahren. Und es waren wirklich klassische Informatiker, die da begonnen haben. Aber inzwischen haben wir da wirklich eine Abteilung bei GESIS, wo auf Augenhöhe Informatiker und Sozialwissenschaftler richtig zusammenarbeiten, die gleichen Werkzeuge nutzen, entwickeln, Infrastrukturen bereitstellen. Wir haben da bei GESIS jetzt auch nochmal eine sehr umfangreiche Förderung bekommen. Ein Ausbau unseres Instituts, einen sogenannten Sondertatbestand im digitale Verhaltensdaten, also was dann eine Vergrößerung des Instituts ist, dass wir uns da auch wirklich profiliert nochmal drauf konzentrieren können. Und die Kollegen, finde ich, sind so ganz vorne dabei, ja, wie man halt R und Python nutzen kann, welche Methoden das in der breiteren Informatik gibt, auch in den Naturwissenschaften, die dann wirklich daran arbeiten, wie die sich in den Sozialwissenschaften einsetzen lassen, dazu tolle Forschungsleistungen haben, aber sich auch gerade im Rahmen von diesem von diesem Sondertatbestand digitale Verhaltensdaten vorgenommen haben, da auch nochmal die Lernmaterialien zu verbessern. Die wollen zum Beispiel einen Methods Hub entwickeln, wo sie halt diese Zugänglichkeit für Sozialwissenschaften herstellen und Anwendungsszenarien demonstrieren, dass das Nutzen von diesen Data Science Tools in den Sozialwissenschaften noch einfacher und zugänglicher wird.
Das ist ja auch ein schöner Hinweis nochmal auf eine unserer letzten Folgen zu den digitalen Verhaltensdaten. Also wer möchte, kann sich da nochmal einhören in der Folge, wo wir mit Johannes Breuer gesprochen haben, wenn man sich bei dem Thema noch ein bisschen detaillierter was dazu anhören will. Ja, daran merkt man einfach, dass die Welt sich da auch in den Sozialwissenschaften verändert. Und möchtest du vielleicht noch was sagen zu Kooperation, die wir auch in diesem Feld zu dem Thema haben bei GESIS?
Ich würde sagen, die Kooperationen sind ja erstmal auch bei GESIS was wir lernen. Ja, muss man auch sagen, glaube ich, auch finde auch wir als Organisation, sehen wir an unserer täglichen Arbeit in den Abteilungen, ist auch, wir haben auf der einen Seite, haben wir ja Bereiche, wo wir so sehr klassische Sozialwissenschaften sind, finde ich, wir sind extrem profiliert in der Arbeit mit Umfragedaten, sowohl in der Entwicklung von Umfragen, Durchführung von Umfragen, dann auch Archivierung. Was ich jetzt sagen würde, also Kooperation ist vielleicht auf einer Ebene, auf der einen Seite, dass wir innerhalb von GESIS viel kooperieren, auch Trainingssachen da anbieten. Auf der anderen Seite finde ich bei Kooperationen auch gerade in dem Bereich bei offenen Daten, Data Science, wo wir uns da austauschen, auch immer spannend. Also was einfach verfügbar ist durch so Websachen und auch so Kollaborationen, ob das jetzt auf Plattformen wie so GitHub ist oder wie auch immer, wo Leute miteinander arbeiten.
Ja, und so wie wir sehen, dass sich da die Sozialwissenschaften auch verändern, verändern sich natürlich auch unsere Workflows. Also wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, wie sich das auch bei GESIS bei uns äußert, und spannend wäre in dem Kontext vielleicht auch nochmal, wie sich diese neueren digitalen Workflows auch unterscheiden von denen bei den klassischen Umfragedaten, mit denen wir ja gestartet sind.
Ja, das ist eine Frage, Markus. Wir arbeiten ja bei GESIS in der gleichen Abteilung, ja, also Data Services for the Social Sciences. Und da sehen wir das ja auch in unserer täglichen Archivierungsarbeit. Also finde halt, also für klassische Umfragedaten, das sind ja Arbeitsabläufe und auch Archivierungsabläufe, die wir über Jahrzehnte etabliert haben, wo wir in den Metadaten sehr, sehr etablierte Standards haben, wie wir die Daten klassifizieren, auch ein gutes Bewusstsein haben, wie wir halt mit Sensibilitätsaspekten umgehen. Also wie wir halt dieses bereitstellen. Ich finde schon, dass so ein bisschen, manchmal ist ja auch Big Data und so in dem Bereich, auf der anderen Seite gerade diese offenen Daten, was da alles drin sind, ist ja für uns auch die Herausforderung, diese riesen Datenwelt, was wollen wir davon archivieren, was können wir davon archivieren, wie machen wir das, und das sehen wir natürlich auch in unseren täglichen Arbeiten. Also früher hatten wir halt diesen einen Umfragedatensatz oder auch vielleicht auch so im anderen Kontext einen Datensatz, so eine Datenmatrix. Da wussten wir, wie wir die klassifizieren. Jetzt kriegen wir diese Daten halt rein, die ja teilweise Datenbanken sind. Es ist nicht nur der Datensatz mit einer Dokumentation, mit einem Codebook dazu. Nicht nur im Zweifel, sondern wir kriegen zunehmend halt auch Sachen, dass dann ein paar R-Skripte oder ein paar Python-Skripte dabei sind oder eine ganze Visualisierung. Vielleicht auch mal die Frage, ob nicht nur der Datensatz archiviert werden kann, sondern auch die Software. Wenn wir nochmal zurückkommen auf diese Schullandkarte, ob die kriegen auch Anfragen, ob die nicht bei uns laufen könnten. Und das ist ja ein Prozess, den wir jetzt aktiv gestalten, indem wir uns auseinandersetzen, wo wir auch selber nochmal ein bisschen breiter werden müssen in unseren Fähigkeiten, damit umzugehen, die zu archivieren. Und da finde ich jetzt die Unterschiede schon sehr, sehr stark. Ja, früher halt erst SPSS, dann Starter, sehr über Jahrzehnte gewachsene Archivierungsabläufe. Und jetzt auf einmal dieses von Daten, die Terabytes haben, hatten wir ja früher nicht. Oder wo noch neben den Daten es ganz viele andere Informationen gibt, die strukturiert werden können und gegebenenfalls sollen. Das sind schon große Herausforderungen, ja.
Ja, in der Folge über Archivierung hat Sebastian, unser Gast da in der Folge, ja auch gesagt, dass wir das in den Sozialwissenschaften bisher nicht in dem Ausmaß kennen, mit diesen Datenmengen, die in den Naturwissenschaften da teilweise jetzt schon anfallen. Das wäre so ein Punkt, den du genannt hast. Also unsere Arbeit und auch unsere Ressourcen müssen sich verändern, richtig?
Ja, ich glaube, uns gelingt es ganz gut. So ist auch in der Folge mit dem Johannes Breuer ja bei digitalen Verhaltensdaten, da ist ja auch hervorgehoben, warum wir so viel mit Twitter machen. Ich glaube, das ist ein Beispiel, wo wir es auch schon mit neuen Daten, wo wir zunehmend dabei sind und das irgendwie auch sehen können. Aber wir sehen natürlich, die Diskussionen sind ja schon auch, ja. Also Textdaten sind zum Beispiel in der Politikwissenschaft sehr prominent, als Parlamentsreden nur als Texte. Aber die Frage ist schon, kommen irgendwann auch noch Audiodaten dazu, kommen Bilddaten dazu? Wollen wir das alles archivieren? Wird das in den Parlamenten archiviert, als Beispiel? Das sind alles spannende Diskussionen und deswegen macht die Arbeit bei GESAS auch Spaß, da halt zu gucken, wie man damit umgeht und welche Rolle wir darin spielen können.
Um vielleicht mal noch eine vielleicht etwas provokative Frage nachzuschieben, meinst du denn die klassischen Umfragedaten werden irgendwann gar nicht mehr gebraucht oder werden aussterben und diesen neuen Datenformen dann Platz machen?
Das finde ich irgendwie, ich hatte ja vorhin auch erwähnt, so die Arbeit in der Abteilung bei uns Computational Social Science. Da muss man schon sagen, da haben die Sozialwissenschaftler auch die Leute mit einem stärker Informatik-Hintergrund überzeugt, dass Datenqualität wichtig ist. Und also Umfragedaten in den Sozialwissenschaften, also dieses Verständnis von Populationen und Stichproben und wie wir aus einer Stichprobe heraus was auf eine Population übertragen können, da sind wir als Sozialwissenschaftler schon sehr gut. Und also dieses Selbstbewusstsein finde ich auch bei GESAS gut, bewahren sich die Kollegen auch, dass mehr Daten nicht immer mehr Informationen liefern oder dass wir zum Beispiel kausale Mechanismen nicht durch mehr Daten identifizieren können. Es bleiben weiter klassische Fragen der Sozialwissenschaften. Hat man ein ordentliches Forschungsdesign? Zweifelsfall ist manchmal ist weniger auch mehr besser. Das sind auch Fragen, die sich die Kollegen in der Computational Social Science halt zunehmend stellen. Also was ist die Datenqualität? In diesem Datenmeer, was wird da gerade rausgefischt, was da vor mir liegt und inwieweit kann ich das dann wirklich halt übertragen, um Aussagen über die Welt zu machen. Ich weiß gar nicht, ob die provokante Frage, ich muss sie gar nicht provokant, also ich denke, also Umfragedaten werden weiter auf alle Fälle eine sehr, sehr prominente Rolle haben, aber sie waren ja wirklich also so der totale Premium in den Sozialwissenschaften, ob sie halt dieses massive Alleinstellungsmerkmal in den Sozialwissenschaften behalten werden, da wäre ich skeptisch.
Ja, vielleicht habe ich sie nur provokant genannt, weil ich bin ja selbst Sozialwissenschaftler, eine Welt ohne klassische Umfragedaten noch gar nicht so gut vorstellen kann. Aber sie haben ja auch die genannten Vorteile, die du eben nochmal herausgestellt hast. Und wie würdest du denn diese Entwicklung, die wir jetzt beschrieben haben, wie sich die Datenarten verändern, die Arbeit mit Daten verändert, wie siehst du das denn im internationalen Kontext? Siehst du da überall diese Entwicklung, die wir jetzt gerade bei uns aus der GESAS-Perspektive geschildert haben?
Ich glaube, generell die breitere Entwicklung ist schon, ja, dass wir uns wirklich auch fragen müssen, was von all dem wir archivieren können, archivieren wollen. Also wir hatten es jetzt an dem Beispiel Umfragedaten, glaube ich, also früher konnten wir fast die gesamte Datenwelt der Sozialwissenschaften abbilden. Wenn man in unser Archiv geht, wir haben es in Köln ja auch mit einer schönen Panzerschranktür, also alle, die uns mal besuchen kommen wollen, sollten die sich angucken im Keller bei uns. Das ist jetzt das digitale Archiv nicht mehr. Aber das ist für die ersten Jahre, also vielleicht nicht umfangreich die ganzen Sozialwissenschaften, aber ein großer Ausschnitt der quantitativen Sozialforschung ist da sehr systematisch erfasst und dauerhaft archiviert. Ob wir das jetzt noch, in welchem Umfang wir das noch leisten können, ist halt die Herausforderung auch international, in der wir uns stellen, wo bestimmte Sachen liegen, wo Daten archiviert werden, in welcher Form. Auch nochmal stärker, wie wir halt diese Schnittstellen, technisch wird da immer von APIs gesprochen, so ein technischer Weg, wie man Daten miteinander verknüpfen kann, aber wo liegen diese Schnittstellen, dass bestimmte Daten, die halt bei statistischen Landesämtern, wo auch immer, gesammelt werden, wie wir die miteinander kombinieren können, was wir archivieren können, das finde ich sind die spannenden Diskussionen. Ich finde auch, dass die nationale Forschungsdateninfrastruktur, die NFDI, da eine gute Basis schafft, um das halt innerhalb der Wissenschaft diskutieren zu können und auch Ressourcen dafür zu haben. Aber ja, die Herausforderungen sind schon, da sind wir mittendrin.
Ja, also die Dinge sind in Bewegung. Und es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ja, möchtest du zum Abschluss noch irgendwas sagen, was du ganz persönlich mit den offenen Daten und dieser Entwicklung verbindest? Oder ein Wunsch für die Zukunft?
Ach, ich finde das irgendwie erstmal spannend, ja. Ich hoffe, dass sie eigentlich, also ich will irgendwie, also wenn sich diese radikale Innovation in den letzten 5 oder 10 Jahre fortsetzt, da bin ich irgendwie total optimistisch. Ich hoffe, dass wir viele mitnehmen können auch. Also eines davon, diesen offenen Daten, auch von den Fähigkeiten, die da verlangt sind. Ist ja schon, es ist schon noch mal viel lernen, habe auch viel unterrichtet in dem Bereich von dem Zugangssachen. Das ist am Anfang schon auch überwältigend, wenn man reinkommt von den Möglichkeiten, sich da zu verorten. Das hoffe ich, dass es vielen gelingt. Auch, dass dieser Trend, finde auch von vielen, gerade dieses schöne, also welche tolle Lernmaterialien es gibt, wie an dieser Verbreiterung gearbeitet wird. Ich finde euren Podcast da auch total toll. Ist ja auch so eine Form, eine neue Form von Zugänglichkeit zu Wissen zu schaffen oder ein Bereich, der früher vielleicht eine Gemeinschaft war, die sich auf Konferenzen getroffen hat, die nicht so zugänglich sind, wo wir jetzt halt doch ein Format irgendwie auch anbieten, wo man breiter nochmal reinhören kann, wie wir arbeiten. Das hoffe ich einfach, dass es so bleibt und sich fortsetzt und ihr auch noch ein paar tolle Folgen von dem Podcast weitermacht.
Ja, das machen wir sehr gerne und dann bleibt mir an der Stelle erstmal nur zu sagen, vielen Dank, lieber Holger, für das Gespräch.
Ja, besten Dank an dich auch für die Einladung und die interessante Diskussion.
Und an dieser Stelle endet unsere heutige Folge. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören und wenn Sie Feedback oder Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an forschungsdaten-bildung@gesis.org. Bis zum nächsten Mal.